Schönen guten Tag, Servus, es ist Sani, herzlich willkommen heute am 1. September 2023 zur 832. Folge Verbinde die Punkte. Ja, ihr seht schon, heute ganz fürchterlich politisch inkorrekt. Bongo Bong, mein heutiger Titel. Kleine musikalische Anspielung natürlich nur, sonst nix. Und ja, wie das Foto schon suggeriert, werden wir uns in den ersten Minuten dieser Sendung mit Afrika beschäftigen, aber auch sonst schauen wir uns die globale Bühne, dieses Spektakel weiterhin an. Ja, läuft weiter noch einigermaßen ruhig, noch keine großen Verlautbarungen, die man da tätigen könnte, aber ich denke, die werden zu gegebener Zeit auch ja, aufs Parkett geführt werden. Wie immer macht euch die eigenen Gedanken, ich kratze hier erneut und immer noch nur an der Oberfläche und hoffe, dass die allermeisten meiner Zuhörer und Zuseher da inzwischen schon ein eigenes Gespür entwickelt haben und ja, sich zu einem großen Teil aus diesem ganzen Wahnsinn auch ja, so ganz langsam herausnehmen konnten und ja, vor allem für das, was kommt, auch entsprechend gewappnet sind. Viele sind ja schon wieder auf einer gewissen Schwingung für den Herbst, im wahrsten Sinne des Wortes. Mal schauen, was sie sich noch einfallen lassen. Die Masken und die Inkredenzien sind ja sozusagen schon bereitgestellt. Ja, schauen wir mal, wer dieses Mal noch mitmachen wird. Aber vielleicht wird es auch ein völlig anderes Spiel, das dann präsentiert werden wird. Ja, wie gesagt, das werden wir alles sehen. Wir machen hier Stück für Stück weiter bei unserer kleinen bescheidenen Berichterstattung. Nun gut, kurze Vorrede, wir starten und wie schon angedeutet, tun wir das in Afrika und ja, wir bleiben bei King of the Bongo. Militärs in Gabun stürzen die Regierung und den Präsident Bongo. Wenige Tage nach den umstrittenen Wahlen in Gabun haben Soldaten nach eigenen Angaben die Regierung von Präsident Ali Bongo Ondimba abgesetzt. Dieser rief in einem Video zum Protest auf. Ja, das ist schon das sechste, siebte Land, das ist innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre geputscht wurde durch die Militärs. Ja, böse Zungen behaupten da, dass hier ja Blaupausen gebildet werden, aber das haben wir dahingestellt. Das korrupte System Bongo heißt es hier. Gabuns schwerreiche Herrscherfamilie war eng mit der früheren Kolonialmacht Frankreich verflochten. Ach nein, dort laufen Ermittlungen gegen sie. Und ja, gerade die Franzosen, wie ich in mehreren Sendungen schon angedeutet habe, verlieren da mehr und mehr ihren Einfluss, den sie sich über die Jahrhunderte, ja, hart erkämpft haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier bei der Bild ebenfalls das Militär, das die Macht übernimmt. Gabun dicht, Soldaten setzen den Präsidenten ab. Und ja, da könnte man mehreres berichten hier. Dieses ikonische Bild, Soldaten verkünden Ende des derzeitigen Regimes. Und ja, Gabun, eins der reichsten Länder Afrikas, geht auch um Öl natürlich mal wieder, Afrika. Ja, sehr, sehr reich am Bodenschätzen, aber das ist mit Sicherheit für die wenigsten etwas Neues. Und ja, hier hat dem Volke wohl nicht ganz gepasst, wie die Regierung die Wahlergebnisse interpretiert hat und dann hat das Militär entsprechend eingegriffen. Nach der Präsidentenwahl in Gabun waren Vorwürfe des Wahlbetrugs laut geworden. Ach nein. Eine Gruppe hochrangiger Offiziere verkündet nun, sie habe die Macht übernommen. Und wenn man sich die Bilder dann auf Twitter oder X anschaut, dann sieht es sehr wohl so aus, als wenn das Volk hier mal wieder hinter den Militärs steht. So, auch das etwas, was wir auch aus anderen Ländern so in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben. Politiker sollen mit Koffern voller Geld aus Gabun geflohen sein. Ja, diese Koffer voll Geld schauen wir uns gleich an. Und ja, derweil haben die Putschisten in Gabun einen der Generäle zum Übergangspräsidenten gemacht. Ja, sein Name Oligui Nguema. Er soll den Übergang leiten. Ja, wohin der führen soll und wie lange er dauern soll, wird nicht gesagt. Das Auswärtige Amt mahnt derweil deutsche Staatsbürger. Ja, mahnen und warnen, das, was man am besten kann. Zurück zu den Koffern voller Bargeld. Hier heißt es, sieht man schön im Video, Nach dem Putsch in Gabun entdecken Behördenvertreter im Haus der Familie des gestürzten Präsidenten Koffer und Taschen voller Geld. CFA-Franc, Dollar, Euro. Genau der Präsident, wo Frankreich die Anerkennung der Wahl fordert. Ich verstehe gar nicht, warum er so unbeliebt ist. Also auch hier entsteht so ganz leicht der Eindruck, dass man sich diesen Mann ja von französischer Seite gekauft hat. Ich habe mal eine kleine Ansicht ebenfalls auf Twitter. Der ehemalige Präsident von Gabun, Omar Bongo, hatte 70 Bankkonten, 39 Wohnungen, 2 Ferrari, 6 Mercedes-Benz, 3 Porsche und Bugatti in Frankreich. Ja, er regierte 42 Jahre lang, von 67 bis 2009. Sein Sohn Ali Bongo war eben seit 2009, hier haben wir ihn, eben Präsident. Und ja, wie gesagt, da ist Gabun nicht das erste Land in einer etwas längeren Kette. Mali, Niger, jetzt Gabun. Militär reißt Macht an sich, drohen noch mehr Putsche in Afrika. Böse Zungen sprechen hier davon, dass die Macht den Europäern entrissen wird und da die meisten afrikanischen Regierungen mehr oder weniger Marionetten der Europäer sind, ist es die erste Aufgabe des Militärs, zumindest aus ihren Augen, den Menschen die Macht zurückzugeben, es zumindest zu versuchen. Und hier eine kleine Karte, die 7 Militärcoups in den letzten 3 Jahren, hier haben wir von Guinea über Mali und Burkina Faso, aktuell im Niger und Tschad, Sudan, eigentlich einen Gürtel fast gesehen in der Sahelzone, der da geputscht wurde und nun weiter südlich am Gabun. Und ja, wir lassen uns auch hier natürlich weiterhin überraschen. So, dann blickt man in den Niger. Niger schließt Militärpakt mit Burkina Faso und Mali. Also man ist sich da durchaus einig in den Dingen, die man möchte. Möchte da den ECOWAS, diesen auch durch die Europäer gestörten Wirtschaftsbund Westafrikas, entgegentreten, der immer wieder mit Intervention und auch Sanktionen gedroht hat. Übrigens hat, ich habe es nicht dabei, auch eine gewisse Annalena Baerbock nun Niger Sanktionen versprochen. Man hat ja gesehen, dass es in Russland so wunderbar funktioniert hat. Eventuell möchte man der Niger ebenfalls wirtschaftlich unter die Arme greifen, wie auch immer man das verstehen kann. Ja, dann ein Post von RT. Afrikanische Nationen haben nun Gesetze unterschrieben, um es zu ermöglichen, Truppen in den Niger zu schicken. Und der Verteidigungsminister von Burkina Faso gibt an, dass sein Land ebenfalls betroffen sein wird, wenn hier der Niger erneut zum Angriffsziel werden könnte. Und im Niger ist man nun ein Schritt weitergegangen, hat UN-Agenturen, NGOs aus militärischen Operationszonen verbannt. Da gab es ja auch schon gewisse Aussagen über den französischen Botschafter, der ebenfalls des Landes verwiesen hätte sollen. Er hat sich bis jetzt geweigert, beziehungsweise Frankreich hat sich jetzt geweigert, den Botschafter abzuziehen, und ich habe, glaube ich, dann noch gleich eine Meldung mit dabei. Zuerst hier Macrons Rede zur Afrikapolitik. Fallen die USA den Franzosen in Niger in den Rücken? Washingtons unausgesprochenes außenpolitisches Ziel ist, Frankreich aus Afrika zu verdrängen. Macron machte nun in einer Rede die Differenzen zwischen Frankreich und weiteren westlichen Staaten öffentlich. Er kritisierte vor allem die USA und Italien, die sich mit der neuen Regierung in Niger arrangieren wollen. Und ja, da darf man natürlich auch die Russen nicht vergessen, die ja mit ihrer Wagner-Gruppe da durchaus auch aktiv sind. So, ja, dann ein Wort zum französischen Botschafter. Putschisten im Niger entziehen französischen Botschafter die Immunität. Und das kann eventuell auch für sein persönliches Wohlbefinden durchaus gravierende Konsequenzen haben. Ja, die Putschisten in Niger wollen den französischen Botschafter Ité aus dem Land werfen. Bisher weigert sich die französische Regierung, ihn abzuziehen, doch nun spitzt sich die Situation zu. Auch hier dann bleiben wir gespannt, wie es weitergeht. Und ja, hier haben wir schon gesehen, die die Behörden in Niger haben der französischen Botschaft nun Elektrizität und Wasser gesperrt. Und ja, auch keine Essenslieferungen sind in die Botschaft mehr erlaubt. Ja, dürfte ein bisschen, wie schon gesagt, unangenehm werden für das Botschaftspersonal. Nun gut, und wo wir gerade bei dem Essen sind, das verwehrt wird auf einer etwas größeren Ebene, sieht man nun, dass die ECOWAS-Staaten dem Niger Essenslieferungen verweigern. Hier heißt es, das Essen wird knapp in Niger, da die ECOWAS-Staaten ebenfalls hier ihre Sanktionen begonnen haben und diese nun auch die ersten Konsequenzen. Ja, zeigen. Also immer wieder das alte Spiel der Sanktionen, wenn hier gewisse Entscheidungen getroffen werden, die natürlich undemokratisch sind, müssen wir nicht drüber reden. Und ja, Dinge passieren, die eben nicht gewollt sind von der sogenannten Weltgemeinschaft. Und dann ganz aktuelle Meldung heute aus der Demokratischen Republik Kongo. Hier heißt es bei Zero Hedge, die CIA verliert Zentralafrika, erst der Niger, dann Gabun und nun die Demokratische Republik Kongo. Hier eine ganz aktuelle, dringende Meldung von Anadolu English. Hier heißt es, 48 sterben in Zusammenstößen zwischen Polizei und Anti-UN-Protesten oder protestierenden Demonstranten in der Demokratischen Republik vom Kongo. Wie gesagt, da warten wir noch auf dann wirklich bestätigte Meldungen. Aber es könnte sehr wohl sein, dass sich in Afrika da ein kleiner Flächenbrand entwickelt, da man ja diese berühmten Institutionen des 20. Jahrhunderts, allen voran die UN, nicht mehr im Kontinent haben möchte. Und ich denke, da gibt es inzwischen unter den Afrikanern selbst, also diejenigen, die nicht vom Westen, vom Norden sozusagen bestochen sind, einen großen Konsens. Aber auch das wird sich zeigen. Und ja, wo wir gerade noch in Afrika sind, Verheerungsfeuer in Hochhaus, mindestens 73 Tote in Johannesburg. Ein illegal besetztes Gebäude, wie es hier heißt. So, wir verlassen Afrika ganz langsam, blicken auf unseren Freund, Yevgeny Prigozhin. Ein Video ist von ihm aufgetaucht, das wenige Tage vor seinem Tod wohl aufgenommen wurde. Zu diesem Zeitpunkt war er wohl noch in Afrika. Hier ist es, ein bisher nicht gesehenes Video von Prigozhin taucht Tage nach seiner vermeintlichen Beerdigung auf. Das Ganze wurde aufgenommen am 19. bis 20. August. Er ja was teilweise schwierig nicht am 23. glaube ich, vermeintlich beim Flugzeugabsturz gestorben. Ja, weiterhin sehr, sehr viele Gerüchte rund um den Tod von Prigozhin. Er ist ein ehemaliger Spion des MI6 oder ein hochrangiger Spion des MI6, sagt, dass alle Zeichen darauf hindeuten, dass der Wagner-Boss Prigozhin von Putin aus dem Spiel genommen wurde. Taken out, das kann man durchaus ja mit mehreren Bedeutungen übersetzen. Ja, ich halte mich da relativ ergebnisoffen, ich denke. Man wird sich schon was einfallen hat lassen zu dieser Personalie. Hier ist es dann im Gegensatz bei der Mail. Yevgeny Prigozhin ist am Leben und plant seine Rache an Putin, nachdem hier eben ein Body-Double getötet wurde in dieser an diesem Anschlag auf das Flugzeug. Das ist nun eine Behauptung eines russischen Analysten. Wenn Putin und Prigozhin hier nicht mal noch unter einer Decke stecken. Bleiben in der Region, blicken auf unseren Freund Zelensky. Er könnte in einigen Wochen durch Putsch entmachtet werden. Auch das kommt nun von einem Listen, in diesem Fall von der CIA. Zelensky wird mit Sicherheit für gewisse westliche Kräfte mehr unangenehm. Auch hier wird spannend, wie sich dieses Spiel auflösen wird. Gibt es da durchaus das ein oder andere prominente Beispiel, wie solche Dinge dann beendet werden. Lassen wir uns auch hier mal überraschen. So, ein Durchbruch an der Front. Russland-Experte ist sich sicher. Biden und Scholz haben Angst, dass die Ukraine gewinnt. Ja, die Ukraine erobert an der Front im Süden einen wichtigen Ort und steht vor dem lang erwarteten Durchbruch der Gegenoffensive. Scholz und Biden würden einen Sieg des Landes aber nie nicht wollen, sagt ein Militärexperte. Ja, ich denke, dass man sich hier im Westen in eine Situation manövriert hat, in der eigentlich keine Lösung mehr eine positive sein wird. Und gerade Scholz und Biden werden da in eine beiden ein bisschen mehr noch, aber Scholz mit Sicherheit auch. Oder wurden da in eine Situation gebracht, die ebenfalls ja, nicht viele Optionen bietet am Ende des Tages. Aber auch das schauen wir uns an. Und ja, wenn sogar das ZDF hier schon gewisse Fragen stellt, dann wissen wir, welches Stündchen geschlagen haben könnte. Spuren in der Ukraine. Was weiß Scholz über die Nord Stream-Sabotage? Ja, nach Recherchen von ZDF und Thal und Spiegel führen Spuren der Nord Stream-Täter in die Ukraine. Die Opposition fordert mehr Aufklärung. Was sagt Bundeskanzler Scholz? Man hatte schon eine gewisse Erfahrung mit unserer beliebten Ampelregierung und ja, man vermutet, dass hier sehr viel mehr Bewusstsein sozusagen bei der Regierung liegt, als sonst was medial bis jetzt transportiert wurde. Ich gehe davon aus, dass ja, da noch ein dickeres Nümmerchen bekannt werden darf. Wird sich alles zeigen. Wie gesagt, momentan dümpeln wir da noch ein bisschen an der Oberfläche herum. Wie schon seit Jahren. Ja. So, ja, die Ukraine nennt deutsche Nord Stream-Berichte wahnhaft. Laut anonymen Quellen sehen deutsche Ermittler die Verantwortung für die Nord Stream-Anschläge bei ukrainischen Saboteuren. Ich denke, die ganze Welt weiß weiterhin, wer es denn am Ende des Tages tatsächlich war. Der dortige Verteidigungsminister weist die Anschuldigungen zurück. Man muss sich ja nur mal anschauen, welche technischen Voraussetzungen es braucht, um eine solche Nord Stream-Pipeline in die Luft zu sprengen. Ich denke, da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten weltweit und es muss auf alle Fälle ja, von Profis erledigt werden. Fünf Urlauber auf dem Segelboot werden es da wohl nicht ganz geschafft haben. Aber egal, auch hier jeder selbst die Gedanken machen. So, und dann, welche Überraschung, riesiges Gasfeld in der Ukraine entdeckt. 1 Milliarde Kubikmeter Gas, das wird BlackRock natürlich völlig überraschend, die der ja ganz unbedarft sich schon gewisse Landstriche in der Ukraine besorgt haben, verschafft haben, gesichert haben. Ja, das Naftogaz Ukraine, das größte Unternehmen der Ukraine, gemessen an seinem Anteil am BIP, berichtet über die Entdeckung eines neuen Gasfeldes von beachtlicher Größe. Die Reserven könnten bis zu 1 Milliarde Kubikmeter Erdgas betragen. Hat er natürlich nichts mit irgendwelchen Gründen hier für eine Okkupation der Ukraine zu tun. So, dann blicken wir auf Orban, der da mehr und mehr einen kritischen Geist gibt oder ihn ja öffentlich präsentiert. Deutschlands Reaktion auf die Nord Stream-Sabotage zeigt fehlende Souveränität. Mal wieder. Ja, die fehlende Souveränität, die in den letzten Monaten immer wieder mal angesprochen wird. Ungarns Staatschef Viktor Orban behauptet im Interview mit Tucker Carlson, die einzige Möglichkeit, den Ukraine-Krieg zu beenden, sei Donald Trumps Rückkehr. Ja, how dare you? Er wird jetzt zitiert, dass ihr Krieg nicht der unsere. Nach Russlands Angriff auf die Ukraine zeigt Viktor Orban wenig Solidarität mit dem Nachbarland. Lieber stellt er sich als wahrer Kämpfer für den Frieden dar. Ja, und hier nochmal ein Wort zu Donald Trump. Oh, kommen wir gleich drauf. Ja, Scholz hat Angst, dass die Ukraine gewinnt. Haben wir schon gehabt. Es ist hier wahrscheinlich wieder erneuert worden. Ich hoffe, die haben meinen Trump-Artikel jetzt nicht weggenommen. Doch leider ist aktualisiert worden. Ja, kann man nichts machen, aber wir haben es eh schon gehört, die Aussage von Orban, dass Trump hier den Ukraine-Krieg als einzige mögliche oder als einzige Möglichkeit eben hier beenden kann. So, mal wieder nette Worte aus dem Kreml. Medvedev droht im Westen mit Apokalypse, mit der Offenlegung. Haben das Recht, gegen jedes einzelne NATO-Land vorzugehen, heißt es hier von Medvedev. Und ja, schauen wir mal, wie weit das noch kommen wird. Der Papst wird hier völlig abstrus zitiert. Danke für eure Art, Russen zu sein. Inmitten des Ukraine-Kriegs hat Papst Franziskus seine Anhänger mit einer Videobotschaft irritiert. Unter anderem forderte er junge Russen auf, das Erbe des großen Russlands niemals aufzugeben. Da hat eventuell jemand sein Drehbuch nicht wirklich gelesen. Und wo wir gerade beim Papst sind, in Nicaragua, erinnern wir uns, hat es ja diese dieses Verbot für den Jesidenorden gegeben. Wir erinnern uns. Und hier ist es nun, Nicaragua hat die Verlegung von russischen Militärbasen und ja, Raketen auf seinem, also auf nicaraguischen Territorium erlaubt. Oder ja, das Ganze bewilligt. Und ja, Nicaragua nicht allzu weit auch von den Grenzen der USA entfernt. Könnte eine neue Kuba-Situation was geben. Aber das nur am Rande. So, zurück nach Russland. Russlands Wirtschaft beeindruckt mit Wachstum, auch im Rüstungssektor. Also die russische Wirtschaft weiter am Wachsen. Die Sanktionen, den Sanktionen sei Dank. Und ja, wir blicken auf Wladimir Putin, der nun seine erste Auslandsreise nach dem internationalen Haftbefehl antritt. Und ja, wenig überraschend, besucht er Xi Jinping in China. Ja, im Herbst möchte der Kreml-Chef nach China reisen, wie hier Bloomberg berichtet. Und ja, schauen wir ein bisschen nach China, wo provoziert wird. Peking provoziert mit neuer Landkarte im China-Indien-Konflikt. Es sind grobe Nadelstiche gegen die Nachbarländer. Auf der offiziellen Landkarte rechnet sich China weite Gebiete zu, die dem Land nicht zustehen. Die Nachbarn protestieren. Ja, so viel zur Einigkeit innerhalb der BRICS-Staaten. Nur am Rande. Und ja, auch die Amerikaner versuchen da natürlich ein bisschen zu sticheln. Die Biden-Administration hat nun den ersten militärischen Transfer an Taiwan bestätigt. Und ja, da freut sich natürlich der Chinese, der seinerseits natürlich ebenfalls Waffen exportieren darf. Auswärtiger Ausschuss bezeichnet Taiwan erstmals als unabhängiges Land, das Ganze in Großbritannien. Der Auswärtige Ausschuss im britischen Parlament hat Taiwan erstmals als unabhängiges Land bezeichnet. Also die Briten und die Amerikaner sind sich da recht einig, dass man in der Region weiter ein bisschen zündeln möchte. Die einen militärisch, die anderen diplomatisch, wie es eben so ja, dem Einzelnen am besten liegt. Und ja, wir bleiben auf dem Parkett und erinnern uns ein bisschen an die Situation, als Mohammed bin Salman damals in Las Vegas eventuell von Donald Trump gewarnt wurde, was ja ihm wohl das Leben gerettet hat. Und ja, diese Situation ähnelt eventuell ein bisschen dem, was wir da bei Bibi beobachten durften. Der israelische Premierminister dankt den Saudis nach einer Notlandung. Ja, also, das Flugzeug von Netanyahu musste wohl in Jeddah in Saudi-Arabien notlanden und die saudischen Behörden hatten da wohl ja ein warmes Wort übrig für Netanyahu. Und obwohl man keine offiziellen Beziehungen eben zu Saudi-Arabien pflegt, ja, war das wohl ein kleiner Türöffner. Wer weiß, was da tatsächlich weiter dahinter steckt. Und ja, dann noch dieser Artikel, mit Sicherheit auch durchaus wichtig. Ruin einer einmaligen Idee. Ja, der gute alte Zionismus hat Israel stets zusammengehalten, wie es hier heißt. Nun gefährdet die neue Rechtsregierung das Fundament der Nation. Ja, Zion. Lass ich mal so im Raum stehen. Nun gut, damit kommen wir so ganz langsam zu den Dingen, die sich hier in Deutschland so abspielen, die ja mehr und mehr einem Kasperletheater oder, ja, besser gesagt, dem Heimatstadl ähneln. Ja, bleiben thematisch. Ich bin kein Antisemit, ich bin ein Menschenfreund, wird hier Hubert Aiwanger zitiert, um dessen Person ja da eine unglaubliche Phase entstanden ist. Sieht alles ein bisschen nach politischer Manipulation aus, eventuell sogar Wahlbeeinflussung, die da stattfinden soll. Und ja, schauen wir mal ein bisschen drauf. Ich denke, die meisten haben sich da schon ein bisschen mit auseinandergesetzt, wie Aiwanger zum Volksheld gemacht wird. Dort im wirklichen Bayern, die Bundesempörungsmaschine läuft auf Hochtouren gegen Hubert Aiwanger. Aber statt den Chef der Freien Wähler in Bayern zu demontieren, wird so gerade ein Volksheld produziert. US-Chef Markus Söder reagiert hilflos. CSU-Chef Markus Söder reagiert hilflos. Die CSU traut sich nicht mehr und überlässt ihre Wähler den Freien. Ja, ich bin richtig gespannt, was da im Oktober so präsentiert wird in dieser nächsten Wahlshow, die uns gezeigt wird. Ja, Aiwanger bittet um Entschuldigung, aber ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Und ja, genau so sieht es aus. Es scheint nicht Ja, eine Kampagne der Süddeutschen zu sein, die haben da wohl etwas übernommen. Ich habe den Eindruck, dass da eher einzelne Personen und eventuell sogar die eine oder andere Partei dahinter steht. Unschuldsbeweis nach 30 Jahren, wenn ein Mitschüler zum Falschbeschuldiger wird, heißt es hier. Ja, es droht eine Renaissance des politischen Meuchelmords. Mit Lügnern aus der eigenen Vergangenheit muss in der Politik vermehrt gerechnet werden. Man sollte solchen Schmutzkampagnen nicht blind trauen. Hier eine kleine Ansage der Welt. Und ja, dann heißt es hier, dann sagte mein Ex-Lehrer, es ist an der Zeit, die braune Socke Aiwanger zu stürzen. Eine Aussage eines Mitschülers von Aiwanger. Ein Ex-Lehrer, und jetzt geht's los, von Aiwangers Schule hat offenbar gezielt daran gearbeitet, Bayerns Vizeregierungschef zu stürzen. Dafür schreckte er auch nicht zurück, einzige Mitschüler Aiwangers zu instrumentalisieren. Dies erfuhr Focus Online nun von einem Mitschüler. Nein, einzelne Personen versuchen hier, ihren Feldzug gegen Aiwanger durchzuführen. Und ja, völlig überraschend kommt dann diese Meldung hier ebenfalls von Apollo News, aber hier von Tichy transportiert. Lehrer hinter Aiwanger Vorwürfen kandidierte für die SPD. Ach nein. Der ehemalige Deutschlehrer von Hubert Aiwanger prahlte damit, das Flugblatt zu besitzen und es gegen Aiwanger einzusetzen. Nach der Recherche von Apollo News ist er SPD-Politiker. Ja, hier nochmal zur Flugblattaffäre hat Aiwangers Lehrer alles wochenlang geplant. Auch der Zeitpunkt jetzt, wenige Wochen vor der Wahl, ist ja mit Sicherheit auch kein Zufall. Wieso kommt das antisemitische Flugblatt aus dem Hause Aiwanger wenige Wochen vor der Landtagswahl ans Licht? Ein ehemaliger Mitschüler hat eine Vermutung. Also, ja, hier relativ klar, was hier geplant wurde. Und die haben ihn als jungen Mann, Ex-Mitschüler, spricht über Aiwanger. Das sind die Vorwürfe. Ob sie jetzt wahr sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Hitlergruß und Judenwitze. Tagelang gab es nur anonyme Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger. Im BR-Interview äußert sich erstmals ein Ex-Mitschüler vor der Kamera. Aiwanger habe damals Hitler imitiert. Haben wir jetzt eher einen prominenten Fall. Und Judenwitze erzählt. Die Freien Wähler beklagen Diffamierungsversuche. Und ja, ich denke, da geht es am Ende des Tages hin. Judenwitz bei Fahrt zu KZ-Gedenkstätte. Lasse ich alles mal so dahingestellt. Und ja, das Ganze hat nun zur Folge, dass Aiwanger natürlich ein bisschen an den Pranger gestellt wird. Laut Söder soll Aiwanger nun 25 Fragen schriftlich beantworten. Ja, das Koalitionstreffen zu den Vorwürfen gegen Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat laut Ministerpräsident Söder keine Klärung gebracht. Er soll nun 25 Fragen schriftlich beantworten. Die Opposition will eine Sondersitzung des Landtags einberufen. Ja, da freut man sich und ja, lauter Menschen, die selbst eventuell natürlich nicht im Glashaus sitzen. Und ja, dann noch diese kleine Zusammenfassung. Hier, der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Ja, statt mit Buhrufen würde Aiwanger mit Jubelschreien begrüßt. Das hat man dann davon. Ich denke, diese Kampagne, egal von wem sie jetzt da tatsächlich ausging, ob von Einzelnen, von den Medien, von den anderen Parteien ist gehörig schiefgelaufen. Und ich denke, die endgültige Rechnung wird dann im Oktober an den Wahlurnen geben. So, kommen wir zu Södolf. Beleidigungen. Da gab es jetzt einen Rechtsstreit in München. Ja, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen österreichischen Politiker. Der österreichische Politiker Gerald Groß soll den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder als Corona-Autokrat, Landesverräter und Södolf bezeichnet haben. Die Ermittlungen dazu laufen weiter, auch wenn Grosch bereits das Gegenteil behauptet. Und ja, Landesverräter und Horrorclown-Verfahren gegen Gerald Grosch wurde nun eingestellt. Das Verfahren gegen den früheren BCÖ-Politiker Gerald Groß in Bayern wegen Beleidigung und üble Nachrede ist eingestellt worden. Groß hatte Deutschlands Ministerpräsident Markus Söder, also Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, als Landesverräter und Gesundheitsminister Karl Lauterbach als virologischen Horrorclown bezeichnet. Tja, sind das jetzt Bezeichnungen, die man offiziell nun nennen darf. Ich bleibe trotzdem weiterhin, ja, nett und freundlich. So, zurück zu Aiwanger. Soll er zurücktreten? Mehrheit der Deutschen hält die Forderung für falsch. Also, Ich habe es in der letzten Sendung schon angedeutet. Er macht hier fast den Trump und ja, eventuell braucht er auch nur noch einen kleinen Skandal, um hier die politischen Verhältnisse in Bayern zumindest umkehren zu können im Oktober. Schauen wir mal. Und ja, wo wir gerade bei den Jugendsünden unserer Politiker waren, Schläger, Schummler, Kommunisten, ich denke, da hat jeder so ja, sein Kreuz zu tragen und ja, eine Sasson Schäbli haben wir dann schon in der letzten Sendung mit dabei gehabt. So, und nun kommen wir zur Gegenseite. Und da offenbart man sich tatsächlich auch in diesen Tagen. Wenn Grüne die Masken fallen lassen, heißt es hier Corona-Aufarbeitung mit Barbara Domke. Als kritische Stimmen eine gemütlich bestätigende Online-Diskussion zur Corona-Aufarbeitung eintrüben, verlor Grünen-Politikerin Barbara Domke komplette Fassung und offenbart ihre Verachtung für die Sorgen der Menschen. Es fielen Sätze, die tiefe Einblicke in ihre Politikerseele gaben. Und ja, man kann sich den Artikel hier anschauen. Hier heißt es, sinnloses Scheißgelaber. Grünpolitikerin vergreift sich bei Corona-Diskussion völlig im Ton. Und das muss man sich wirklich anhören. Unglaublich. Ein, ja, fast das krasseste Zitat. Haben wir hier bei Apollo News. Ich verdiene 25.000 Euro im Monat. Ich kann mir die ganzen Studien kaufen. Grünpolitikerin beschimpft Corona-Aufarbeiter. Ja, und da hören wir kurz rein. Diese junge Dame ist übrigens auch Chefin eines Flüchtlingsheims. Nicht, dass irgendwer denkt, man würde aus politischer Arbeit keine schon Profite schlagen. Und ja, ich hoffe, man versteht es. Wir hören es uns einfach ein bisschen an. Zurück.
Ich möchte das nochmal ganz klarstellen. Ich glaube nicht, dass die Politiker einer großen Agenda gefolgt sind und, sag ich mal, primäres Interesse daran hatten, den Bürgern zu schaden oder eben.
Also das ist ja schon eine sehr nette Prämisse, dass die Politiker niemals vorhatten, natürlich den Bürgern zu schaden. Natürlich nicht.
Irgendwas wegzunehmen. Aber es war für mich ein sehr großes Bild von Hilflosigkeit. Und wie gesagt, das Einzige, wie man den Leuten, denen wirklich oder denen vielleicht nicht mehr gut zu machen ist, Unheil angetan worden ist, gerecht werden kann, ist alles zu tun.
Also, Lana, also ohne dir nahe treten zu wollen, also du erzählst ja wirklich ein so krudes Zeug. Und hier Holger Hamburg, also wenn Fakten und Tatsachen für dich von oben herab sind, dann hast du in der falschen Welt gelebt. Also ganz ehrlich, du erzählst hier Verschwörungstheorien.
Lass mir den Channel,
so eine Scheiße, dieses blöde, sinnlose Scheißgelaber, das ist ja allen Menschen, so vielen Menschen, die schlecht ging. Was ist denn das für eine krude Wahrnehmung?
Barbara, ich habe fast ein ganzes Jahr ohne Besuch von meiner Familie.
Ja, du komm klar, verdammt doch mal, Mensch. Also, jetzt komm doch mal klar. Jetzt tut alle so, als ob hier drei Atombomben runtergefallen sind, verdammt doch mal.
Ja, die Dame ist bei den Grünen, habe ich schon erwähnt, oder? Genau. Und interessanterweise, diese Aussage, ich hoffe, die habe ich jetzt hier.
Geforscht.
Danke. Du hast den Take gemacht. Ich möchte gerne darauf.
Nein, ich habe meinen Take nicht gemacht.
Na doch, du hast gerade den Take gemacht.
Du kannst ja schon mal, das ist die Vorfrage. Du bist Politikerin. Und
ja, ich verdiene 25.000 Euro im Monat. Ich muss mir doch von dir jetzt nicht irgendeine wirtschaftliche Anhandlung
sagen. Du bist geschildert. Ich habe dich gar nicht attackiert.
Ja, aber du verdienst 25.000 jeden Monat. Ich kann mir die ganzen Studien kaufen, sei. Und damit überschwemmen wir euch.
Also auch nochmal ganz interessant. Ich verdiene 25.000 Euro im Monat als Grün-Kommunalpolitikerin. Wahrscheinlich wird sie das mit ihrem Flüchtlingsheim machen. Und ja, sie kann sich alle Studien kaufen und ja, uns, wen auch immer, damit überschwemmen. Wie gesagt, die Dame ist bei den Grünen. Ich lasse es einfach alles mal so zum Genießen dahingestellt. Wahlkampf. wie nicht schöner sein könnte. Und ja, dann noch diese kleine Aussage hier oder diese kleine Schnipselchen von Olaf Scholz, der stets am Grinsen ist. Demütigend heißt es. Ich habe, meine Rentnerin wird zitiert, ich habe mein Leben lang gearbeitet und muss es weiterhin, weil die Rente nicht reicht. Ja, Antwort von Scholz, sehr gut, dass Sie so fleißig sind, und grinst dabei spöttisch. Müssen wir sich anhören, auch das nichts Neues, Olaf Scholz ja weiterhin äußerst volksnah. So, dann heißt es hier, Scholz verspricht uns einen Schalldämpfer. Was für eine Respektlosigkeit. Am Ende der Regierungsklausur in Meseberg verspricht Bundeskanzler eine Politik mit Schalldämpfer. Aber wie verträgt sich das mit dem zentralen Leitmotiv von Olaf Scholz? Respekt. Ja, ein Schalldämpfer wissen auch die meisten, wo der drauf montiert wird. Und ja, selber dahingestellt. Alles meines Erachtens äußerst positive Meldungen, da es einfach vorgeführt wird und weil es der Letzte langsam kapieren sollte, was hier in diesem Land los ist. Und ja, dann ein kleiner Blick nach Sachsen. Wird Sachsen unregierbar? Oh mein Gott, Schockumfrage, ein Jahr vor der Landtagswahl. AfD jetzt 6% vor der CDU, keine Mehrheit mehr für Kretschmers Koalition. Ja, AfD darf natürlich nicht regieren, das heißt, das Ganze wird unregierbar. Wenn es dieses Jahr in Bayern dann nicht schon den großen Schock geben wird. Und ja, schuld sind natürlich die Wähler, wissen wir auch. Sasan Schäbli hat sich da ja mal was einfallen lassen. Und hier ist es nun eine neue Demokratiestudie. Ein Fünftel der Deutschen denkt rechtspopulistisch. Die AfD ist in Umfragen mit gut 20% bundesweit im Aufwind. Nun zeigt eine Studie der Uni Hohenheim, wer die Partei vertritt, spiegelt sich im Weltbild, oder was die Partei vertritt, spiegelt sich im Weltbild vieler Menschen wieder. Ach nein. Ja, es wird noch so richtig spaßig. Und ja, wir bleiben im besten Deutschland aller Zeiten, wo natürlich Hass und Hetze absolut zu bekämpfen sind und wo wir tolerant sind und natürlich wo Rassismus stets die rote Karte gezeigt wird. Außer, nein, stimmt, Rassismus gegen Deutsche, gegen Weiße. Gibt's ja nicht. Ausstellung über Kolonialismus. Samstag kein Einlass für weiße Menschen. Museum sorgt für Debatte. Ja. Lass ich mal so stehen. Wunderbarer Einfall auch hier, um es den Menschen wirklich nochmal ganz klar zu zeigen. Damals, wenn Weiße in Deutschland zu bestimmten Zeiten nicht ins Museum dürfen. Rassismus in Dortmund. Unfassbar, aber auch hier hat sich jemand nicht verstanden. Rassismus gegen Weiße existiert nicht. Auch das müssen die Menschen endlich, endlich mal verstehen. Nun gut, dann haben wir unseren Freund Harald Schmidt, da habe ich vorher einen kleinen Ausschnitt geteilt über seine Ansicht zur Erdform, hochinteressant. Und jetzt ist Böhmermann eskaliert wegen Foto mit Maßen, Nazispruch gegen Harald Schmidt. die Häute werden immer dünner, sieht man auch an dieser grünen Abgeordneten, oder ist ja nicht meine Abgeordnete, grünen Kommunalpolitikerin. Man ist sehr, sehr empfindlich geworden, wenn es um die Meinungen anderer geht. Aus irgendeinem Grund kann man das mit einem gewissen ideologischen Hintergrund alles nicht so ganz gut verdauen. Und es werden immer mehr, die sich hier ganz offen als rechts offenbaren. Neuester Fall Markus Krall. Warum muss sich der Autor eine Durchsuchung an Leib und Wohnung gefallen lassen? Warum werden Gespräche mit unbeteiligten Dritten freihängig abgehört? Warum landen schließlich alle Protokolle in der Presse? Ja, weil wir im besten und freiesten Deutschland aller Zeiten wohnen. Und es da nichts gibt, was man nicht tun würde, um diese wunderbare Demokratie zu schützen. So, das Ganze hat natürlich auch Konsequenzen. Die Deutschen sind missmutig, wie sie heißt. Und das liegt an der Regierung. Eine weitere Ergebnis aus der Deutschland-Trend-Umfrage. Vertrauen ins eigene Land dramatisch gesunken. Deutsche erwarten unter anderem den Absturz der Wirtschaft. Ja, wenn der nicht schon wirklich im vollen Gange ist. Und ja, eine weitere Konsequenz, immer mehr Deutsche wandern aus, auch für ein lebenswerteres Umfeld. Ja, mehr als 500.000 meist gut gebildete junge Bundesbürger gingen dem Land in den letzten 18 Jahren verloren. Es zieht sie in Länder mit hohem Lebensstandard oder auch etwas Sonne. Profitieren könnten neben den USA, Kanada und der Schweiz auch Ungarn, wohl auch wegen einer besseren Sicherheit vor Kriminalität. Und da tut man ja momentan in Deutschland alles, dass man hier die Verhältnisse nicht unbedingt gerade rückt. Und ja, eine weitere Studie muss jetzt auch noch hier rein. Deutschland eine Diktatur, wird hier gefragt. So denken die Bundesbürger. Ja, eine Studie zeigt besorgniserregende Tendenzen im Verhältnis der Bundesbürger zur Demokratie. Einige Aussagen zur Politik und Medien haben Sprengkraft. Ja, der Mensch hat die Schnauze so ganz langsam voll. Und ja, hier sind sie, die Menschen mit Aluhut. Ich habe mir inzwischen den Kupferhut besorgt. Kleiner Spaß. Ja, das Vertrauen in die Politik sinkt. Und jetzt bitte festhalten, viele Deutsche glauben an geheime Mächte. Oh nein. Wenn Frust und Unzufriedenheit wachsen, suchen sie viele zunächst einen Sündenbock. Das Thema Wahrheit wird dabei oft zur Deutungsfrage. So befindet sich in Deutschland nicht nur der Rechtspopulismus auf dem Vormarsch. Laut einer Studie wächst auch der Glaube an geheime Strippenzieher. Nein, gibt's natürlich nicht. Gibt's natürlich nicht. Unsere Politiker sind die Höchsten in der Nahrungskette. Und ich weiß nicht, was mir da mehr Angst machen wird. Der Glaube an geheime Mächte oder der Glaube, dass unsere Politik tatsächlich ja, diejenigen sind, die hier bestimmen. Kann man sich aussuchen, was einem lieber wäre. Aber ich denke, jeder, der sich da ein bisschen länger mit beschäftigt, der weiß, dass wir im Kasperltheater wir hier antreffen. Und sogar so ja, Personen wie George Soros sind noch nicht diejenigen, die im Hintergrund tatsächlich die Fäden ziehen, sondern auch diese Namen werden uns meines Erachtens präsentiert. Und ja, wunderbare Aussage hier von der Berliner Zeitung. Kein Geld mehr von Soros. Amadeo Antonio Stiftung spricht von einer Katastrophe. Was für eine Meldung hier bei der Berliner Zeitung. Die Open Society Stiftungen des Milliardärs ziehen sich aus Teilen Europas zurück. In Berlin könnten Dutzende Stellen wegfallen. Geförderte Organisationen sind alarmiert. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Und ja, man sucht sich nun andere Destinationen. Deutschland scheint abgewirtschaftet zu sein und daher zieht es George Richtung Polen, wo er zwei führende Tageszeitungen nun übernimmt. Und ja, bleiben wir kurz in Polen. Die antideutsche Stimmung wächst, heißt es hier. Ja. Nee, ich spare mir jetzt. Ich spare es mir einfach. Nun gut, zurück zu den Finanzierungen ausländischer Medien. Robert F. Kennedy Jr. zeigt mit dem Finger auf die CIA, wenn es eben um diese Finanzierungsmodelle geht. Es wird doch wohl nicht die CIA hinter einem George Soros stecken. Kann ich mir ja beim besten Willen natürlich nicht vorstellen. Zurück ja, zu der abgewirtschafteten ja, kranken alten Frau, beziehungsweise kranken alten Mann, wie es ja beim Economist hieß. Deutschland, Mensch, Deutschland, kriegst du gar nichts mehr auf die Kette, heißt es hier bei der Bild-Zeitung, die es ja inzwischen auch gemerkt hatten. Da haben wir wieder das eine oder andere Beispiel. Ja, der Sommer in Deutschland erneut überdurchschnittlich warm. Oh Mann, im Sommer 2023 waren von extremen Temperaturschwankungen geprägt, in der Summe aber wieder zu warm und zu nass. Mancherorts fielen 600 Liter Regen pro Quadratmeter. Ja, der böse, böse Klimawandel. Dann hier kommt nach der Flug die Mineralwasserscham. Eine Studie schockiert Klimaschützer. Mineralwasser verursacht deutlich mehr CO2 als der gesamte innerdeutsche Flugverkehr. Das Umweltbundesamt ruft zum Trinken von Leitungswasser auf. Ja, liegt es vielleicht daran, dass man das CO2 in das Wasser rein befördert, dass es schön blubbert? Ich kenne mich ja nicht aus, aber ich weiß so viel, dass die allermeisten deutschen Mineralwässer sowieso eigentlich nicht zu genießen sind, gerade wenn sie aus Plastikflaschen sind. Aber auch das wissen die meisten meiner Zuhörer inzwischen auch schon. So, und wo wir gerade bei der Umweltverschmutzung sind, unzugängliche Region, alarmierender Fund, Plastiktüte liegt 4200 Meter tief in der Arktis. Ja, wie kommt sie da wohl hin? Plastikmüll in den Weltmeeren ist keine Neuigkeit, aber ein andauerndes Problem. Nun haben Forscher einen schockierenden Fund gemacht. Ja, shocking ist das Ganze natürlich. Und darum müssen wir ja auf ja, abbaubare Sachen umsteigen. Ich habe die Strohhalme in einer letzten Sendung bereits dabei gehabt. Und nun haben wir hier die Papierbecher. Biobeschichtungen sind so giftig wie Plastik. Und ja, Gott sei Dank lösen sich diese aber viel schneller auf, sodass man beim Genuss selbst schon was dabei hat. Davon hat. Ja, wer hätte es gedacht, dass es nicht unbedingt gesund ist, hier aus Papierbechern den Chai Latte zu saufen. Ja, dann ja, wird hier immer ja, ambivalenter. Junge Klimaaktivisten starten pro Kernkraftkampagne. Protest gegen Greenpeace. Nur so am Rande. Schäden in Neusser Wohngebiet, defekte E-Auto-Akku löste Explosion aus. Einzelmeldung natürlich, habe ich noch nie gehört. Und ja, aus irgendeinem Grund heißt es ja trotzdem dann bei der Epoch Times, sollen E-Autos jetzt verboten werden, das Ganze in den USA. Auch hier geht es wohl um das immer häufigere Entzünden von diesen Lithium-Batterien. Ja, die Feuerwehr von New York berichtete kürzlich, dass es in diesem Jahr bereits 108 Brände von Lithium-Ionen-Batterien in New York gegeben hat. Dabei gab es 66 Verletzte und 13 Tote. Tja, sei mal so dahingestellt. Wir bleiben bei den Autos. Ja, Computerproblem. Gesamte japanische Produktion von Toyota gestoppt. Und Probleme auch in Europa, wenn kaum ein Weg mehr von Rom und wenn kaum ein Weg mehr nach Rom und zurückführt. Güterverkehr, Chaos in Italien. Auch da ist es der Gotthardtunnel, der eine Rolle spielt, aber auch andere Dinge. Erdrutsche blockieren die Alpenübergänge nach Frankreich. Schwierigkeiten gibt es auch auf den Routen am Brenner und am Gotthard. Italien droht die Isolation. Wirtschaftsvertreter sind besorgt. Und ja, auch hier in Südfrankreich gibt es einen Erdrutsch, der den Zugverkehr unterbrochen hat. Also, mal wieder. Gewisse Probleme, wenn es um die Lieferketten geht, haben wir auch gehört, Panama-Kanal, Suezkanal und so weiter. Größere Probleme auch auf den Weltmeeren. Alles natürlich völlig zufällig. Zurück nach Deutschland. Wir bleiben auf den Straßen. Studie zu Verkehrswegen. Die Straßen verfallen. Dem Staat fehlt das Geld zur Rettung. Eine Studie hat es nun offiziell gemacht. Die deutschen Straßen sind in einem verheerenden Zustand. Um sie zu retten, bräuchte der Staat mehr Geld. Nicht mal ein Doppelbums würde reichen. Ja, böse Zungen behaupten ja, dass der Staat eh einiges an Geld hat, aber hier jeder Cent sozusagen in Projekte gesteckt werden, die nichts mit Deutschland zu tun haben. Auch das, ja, böse, böse, hartnäckige Verschwörungstheorien. So, dann blicken wir auf die Bildung. Ja, das Niveau sinkt rapide. Und das wirklich schon seit Jahren. Die Deutschen werden dümmer. Ja, muss man sich nicht groß anschauen. Ich denke, auch hier gibt es ganz klare Tendenzen, die man hier natürlich nicht nennen sollte. Wir blicken auf das, was dann dabei rauskommt. Die Jugendlichen, die ja, diese immer weniger werdende Bildung genossen haben. Brutale Attacke an Dortmunder Supermarkt. Jugendliche stechen Mann in den Hals, wobei sich da jetzt eventuell schon ja, eine neue Geschichte ergeben hat, nämlich dass diese Jugendlichen hier Rache genommen haben. Und zwar geht es wohl um einen Missbrauchsfall. Da gibt es einen Artikel von der Bild-Zeitung. Das haben wir dahingestellt, aber das, ja. Natürlich mal wieder nur eine Einzelmeldung. Und die News hat hier einen Film produziert, wenn wir das hier geladen kriegen irgendwie. Zombieland, Drogengewalt und Migration auf unseren Straßen. Ich habe das in einer letzten Sendung angesprochen, wie es in den USA aussieht. Und habe das Ganze mit Frankfurt, dem Bahnhofsviertel, verglichen. Ich will es nicht zeigen. Ja, und habe da gesagt, dass da Deutschland doch noch ein Stückchen weit entfernt ist. Habe mich da allerdings geirrt, denn auch hier, ich war lange nicht mehr im Bahnhofsviertel in Frankfurt, verzeiht. Ja, haben sich die Dinge wohl in den letzten Jahren durchaus beschleunigt oder ja, verlangsamt, je nachdem, wie man das sehen möchte. So, nichtsdestotrotz, ja, die wichtigste Aufgabe neben dem Kampf gegen rechts und ja, die Viren und Russland ist natürlich der Kampf gegen den Klimawandel. Höchstes Ziel in Deutschland. Und hier heißt es, Unterstützung ärmerer Länder. Deutschland übertrifft Ziel für Klimahilfen. Beim Klimaschutz sind Industrieländer in der Pflicht. Weil sie hauptverantwortlich für die Erderwärmung sind, müssen sie armen Staaten helfen, mit den Folgen umzugehen. Deutschland hat für 2025 zugesagtes Ziel bereits übertroffen. Ja, da geht's dann auf einmal. Aber ja, die Straßen sind auch nicht so wichtig. Egal. So, dass dieser ganze Klima-Hoax auch mehr und mehr an Unterstützung verliert, zeigt sich an der Tatsache, dass neben BlackRock nun auch Vanguard die Unterstützung für gewisse Klimaschutzprojekte nun ja, beschneidet und ja, diese ganze Klimageschichte eventuell da sehr darunter leiden wird, ähnlich wie die Antonio-Stiftung. Egal, egal. Und ja, zurück in Deutschland. Bürgergeld steigt schneller als der Mindestlohn. Lohnt Arbeiten in Deutschland überhaupt noch? Ja, diese Frage kann sich jeder selber stellen. Viele Kellner arbeiten auf Mindestlohnbasis. Und das Ganze während hier Leute, die noch nie irgendwas gemacht haben, ja, durchaus sehr, ja, großzügig unterstützt werden. Und dann haben wir noch das große Thema des bedingungslosen Grundeinkommens. 1 Billion fürs Nichtstun. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Utopie mit einem großen Haken. Es gilt als unbezahlbar. Anhänger versuchen mit einem Rechner das Gegenteil zu beweisen. Aber ich denke, ja, mit dem Bürgergeld sind wir da doch schon in einer gewissen Richtung, wie ich finde, solange es halt noch Leute gibt, die das Ganze finanzieren können. Dann funktioniert es. Ich denke, das hört sich aber auch mehr und mehr auf. So, dann haben wir Schätzung für August, wenn es um die Inflation in Deutschland geht. 6,1% Inflation in Deutschland bleibt hoch. Und ja, vor allem die Nahrungsmittel und die Energie waren weiter sehr viel teurer, als die 6,1% andeuten würden. Die reale Inflation liegt meines Erachtens sehr viel höher. So, alles kein Problem, denn ja, in Südafrika wurde ja Gott sei Dank, nicht offiziell, aber im Internet wird davon ausgegangen, der QFS-Goldstandard präsentiert. Ja, die goldgedeckte Währung des QFS wurde in Südafrika beim BRICS-Meeting nun präsentiert. Ja, hier haben wir ihn. Heißt er noch. Meine, an denen, die so viel gespottet haben, gilt mein Beileid, dass jeder entsprechend seiner Taten in diesem Krieg erhalten wird. Ihr Glauben und ihre Ausdauer werden belohnt. Ja, wunderbar, das Quantenfinanzsystem QFS-Gold, das da jetzt endlich präsentiert wurde. Für all diejenigen, die es noch glauben möchten. Wie gesagt, hatte ich in der letzten Sendung das ja, viel zitierte goldgedeckte Währungsmodell der BRICS-Staaten fiel irgendwie nicht in die Agenda, die da besprochen wurde. Aber kann ja alles noch kommen. Wir werden sehen. So, dann kommen wir zu den Saalbanken. Die haben gerade klargestellt, dass sie nicht in der Kontrolle sind und ja, die es nicht mal mehr vortäuschen können, die Kontrolle zu haben. Wir haben mehrere Meldungen. Die Bank of England muss sich in großen Verlusten gegenstellen, wenn es um die Käufe der Staatsanleihen geht. Und es wird alles noch viel, viel schlimmer werden. Wir blicken gleich in die Vereinigten Staaten zuerst. Noch ein kurzer Blick in die Schweiz. Die UBS macht 29 Milliarden Dollar Gewinn bei der Übernahme der Credit Suisse. Ja, die UBS schluckt die Credit Suisse vollständig und macht dadurch durch einen Sondereffekt kräftig Gewinn. Jetzt droht tausenden Mitarbeitern die Kündigung. Ja, aber das sind ja, denke, die berühmten Peanuts. Das ist absurd. So, dann blicken wir in die Vereinigten Staaten. US-Notenbank, keine Zinserhöhungen mehr. Schauen wir mal, auch wenn es die Notenbank nicht deutlich sagt, kann man mit Blick auf die Daten nur zu einem Schluss kommen. Es gibt keine Zinserhöhungen mehr. Wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Dann viel los im Kryptobereich. Ein Gericht gibt nun Grayscale, beziehungsweise einer Petition von Grayscale Recht. Die SEC muss sich diesen abgelehnten ETF-Antrag nochmal genauer anschauen. Und das hat dazu geführt, dass ja der Bitcoin-Preis wieder ein bisschen nach oben gegangen ist. Ja, der US-Präsidentschaftskandidat lobt Grayscale-Sieg und kritisiert die SEC scharf. Der Republikaner Vivek Ramaswamy hofft, dass der Sieg von Grayscale positive Auswirkungen auf die heimische Kryptobranche hat und verspricht, im Falle seiner Präsidentschaft die Befugnisse der SEC zurückzudrehen. Und ja, gerade Gensler gerät da mehr und mehr unter Druck. So, und dann gibt es ja große Probleme auch bei Binance. Worauf deuten versiegelte Gerichtsdokumente der SEC hin? Ja, die weltgrößte Kryptobörse Binance steht in den USA unter Druck, weil die Börsenaufsicht SEC im Juni Anklage erhoben hat. In dem Verfahren wurden jetzt versiegelte Dokumente eingereicht, welche zu Spekulationen einladen. Also auch da darf man das ein oder andere noch erwarten. Und ja, dann hier noch keine Meldung aus El Salvador. Binance wird das erste vollständig lizenzierte Tauschobjekt, Tauschbörse in El Salvador. So, und Dann eventuell auch äußerst interessante Meldung hier. Ex-Twitter hat die Lizenz erhalten, hier Kryptowährungen, aber auch Bitcoin zu verwahren, zu transferieren und zu handeln. Und da ist man natürlich gespannt, welche Währung Elon Musk hier wählen wird. Ja, wird's Dodge? Wird's der Ripple? Oder ja, dann doch die guten alten Satoshis. Nun gut, dass Twitter sich da mehr und mehr zu einer Krake entwickelt. Das hat sich schon beim einen oder anderen irgendwie abgezeichnet. Und hier heißt es jetzt, X hat seine Datenschutzrichtlinie aktualisiert, um festzulegen, dass X biometrische Daten, zum Beispiel Gesicht, Augen- und Fingerabdrücke, sammeln darf. Dies hängt wahrscheinlich mit Bemühungen zur Verbesserung der Sicherheit und Identitätsprüfung zusammen. Es wurde außerdem darauf hingewiesen, dass X seinen Beschäftigungsverlauf und so weiter für die Jobsuche verwenden darf. Ja, WeChat lässt hier grüßen. So, und ja, dann aus irgendeinem Grund jetzt diese Meldung wieder. Callback Trump, haben wir schon gesehen. Der ungarische Premierminister Viktor Orban lobt Trump in einem Interview mit Tucker Carlson. Wie gesagt, habe ich vorher schon angedeutet. Seine Rückkehr ist der einzige Ausweg. Hier ist endlich die Meldung. Orban beschwört Trump als Weltenretter. Ja, und diese Meldung wollte ich natürlich auch zeigen. Tucker Carlson in Ungarn. Die Weltordnung kollabiert, die NATO wird kollabieren. Die beiden Regierungen hat Nord Stream gesprengt und die Deutschen sind so voller Selbsthass und wollen nicht darüber sprechen. Ja, man muss den Mann einfach mögen. So, dann zurück zu Orban. Der dritte Weltkrieg könnte an unsere Tür klopfen. Schauen wir mal, sage ich mal, wie oft der schon ausgefallen ist in den letzten Jahren. Und dann haben wir hier eine Aussage von Tucker Carlson zu Obama. Ganz interessant. Tucker Carlson darüber, wie die Medien 2008 über Obamas persönliches Vergnügen berichteten. Im Jahr 2008 wurde wirklich klar, dass Barack Obama Sex mit Männern hatte und Crack rauchte. Und ein Typ, Larry Sinclair, meldete sich und sagte, ich werde eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben und einen Lügendetektor mitnehmen. Und er tat es. Niemand hat es gemeldet, weil die Obama-Kampagne gesagt hat, dass jeder, der darüber berichtet, keinen Zugang zur Obama-Kampagne erhält. Ich werde ein Interview mit ihm führen und Sie werden es hören. Ja, also mit Larry Sinclair. Ja, wir werden sehen, wie sich da Obama noch zu gewissen Thematiken äußern wird. So, dann schauen wir auf Donald Trump. Er sieht in dem Prozesstermin jetzt kurz vor dem Super Tuesday, also am 3. März, glaube ich, Wahlbeeinflussung. Der frühe US-Präsident wirft der Staatsanwaltschaft vor, die Ermittlungen zu versuchter Wahlbeeinflussung verzögert zu haben. Zudem sei die Richterin voreingenommen. Und ja, Trump hat in diesem Fall gegenüber dem Gericht in Georgia nun auf nicht schuldig plädiert, klarerweise, und fordert nun, ähnlich wie einige seiner Mitangeklagten, unter anderem auch Sidney Powell, ein Schnellverfahren, um das Ganze möglichst schnell, klarerweise, abschließen zu können. Man wird sehen, ob er das bekommt. Und ja, witzigerweise wird der Teil der Prozess von Donald Trump in Georgia wegen diesen WIKO-Anklagen auf YouTube live gestreamt werden, hat nun ein Richter bestimmt. Enjoy the show. Ja, hier heißt es, die Kriminalisierung der Politik also die Politik zu kriminalisieren, um Trump dran zu kriegen, bringt die Rechte von jedermann in Gefahr. Also auch hier erkennt man schon im amerikanischen Mainstream, dass da dass langsam die Dinge ins Wackeln geraten. Und ja, eine zweite Meldung von The Hill. Das Weiße Haus warnt, dass ein Impeachment von Joe Biden auf die Republikaner wie ein Bumerang zurücktreffen wird. Backfire, das berühmte Wort, das man hier nennen kann. Ja, Trump äußert sich immer wieder ganz gerne zu seinem Nachfolger, in Anführungszeichen Joe Biden. Dieser führe das Land in die Hölle. werden im Dritten Weltkrieg enden wegen diesem Mann. Also er geht da durchaus auf ein, dass das, was Orban angedeutet hat, zutreffen könnte, dass nämlich er fähig ist, das Ganze nochmal mehr oder weniger zu retten. So, und dann haben wir hier einen 80-jährigen Biden, der Kindern in einer Schule die Hände schüttelt und ja nebenbei husten muss, das Ganze zu Beginn einer erneuten Corona-Pandemie. Ich denke, auch hier muss man nicht viel dazu sagen. Dann gibt es noch Aussagen, dass Biden eine plastische, eine Gesichtschirurgie im Wert von $100,000 unternommen hat. Eventuell möchte man hier erklären, wieso er nicht mehr so aussieht wie vor ein paar Jahren. Meines Erachtens gibt es durchaus noch validere Begründungen. Und ja, die weiße Vorherrschaft ist Gift. Ihr merkt, heute ist irgendwie Fahrt. Nichts wirklich Großartiges dabei. Ein bisschen was zur weißen Vorherrschaft. Proud Boys Anführer nach Sturm auf US-Kapitol zu 17 Jahren Haft verurteilt, ironischerweise. Wird man sehen, ob er die wirklich antreten muss. Dann ist Mitch McConnell mal wieder der Saft ausgegangen. Mitch McConnell mit erneuten Aussetzer bei öffentlichen Auftritt. Er wollte die Frage eines Journalisten beantworten und dann starrte Mitch McConnell nur noch ins Leere. Das Team des 81 Jahre alten US-Senators muss nun seinen zweiten Aussetzer innerhalb weniger Wochen erklären. Aber ich denke, ja, da gibt es eigentlich wenig zu erklären. Der Mann ist halt über seinen Zenit. So, dann wieder ein kleinerer Skandal. Ich denke, da müssen wir gar nicht mehr mitzählen. Das Büro des ehemaligen Vizepräsidenten Biden hat über 1000 E-Mails mit der Firma von Hunter Biden ausgetauscht. Eben jetzt nicht zu sehen. Ja, es ist E-Mails bestätigen nun, dass Hunter Biden hier die dabei geholfen hat, die kriminelle Untersuchung gegen Burisma zu beenden. Alles nichts Überraschendes mehr. Dann hat Jim Jordan den Justizminister Garland vorgeladen, um hier gewisse Fragen zu Hunter Biden zu klären. Jim Jordan will, also Garland hat allerdings geantwortet, er will nicht mit Jim Jordan kooperieren. Und ja, auch das zeigt ja schon eine gewisse Voreingenommenheit. Dann heißt es hier, Biden hat seine exekutiven Privilegien genutzt, um das Veröffentlichen von Hunderten von E-Mails, unter anderem auch Hunter Business E-Mails und die vom Büro des Vizepräsidenten zu verhindern. Also bitte alles schön und dann Deckel halten. Und ja, aus irgendeinem Grund glaubt nun eine große Mehrheit der Amerikaner, dass Hunter Biden von dem politischen Amt seines Vaters Joe profitiert hat. Ach nein. Ja, was haben wir hier beim ZDF? Ja, ihr seht, wir hatten jetzt einen Hurrikan in Kalifornien mit großen Zerstörungen. Wir hatten ja die Geschichte auf Hawaii und nun trifft es Florida. Hurrikan Idalia wütet über Florida. Stromausfälle und Überflutungen auch hier. Alles natürlich. Ist mal auch das Haus von DeSantis wurde hier nicht zerstört, aber stark beschädigt. Große Zerstörungen in Florida durch diesen Hurrikan. Und ja, es gibt böse Zungen, die hier natürlich ganz anderes behaupten. Ja, es ist Florida wurde vom Hurrikan Idalia absolut überflutet. Was bedeutet, dass wir weitere 10 Milliarden an die Ukraine schicken müssen? Die Amerikaner haben da schon einen gewissen Sarkasmus entwickelt. Auch hier China bzw. Hongkong muss sich mit einem großen Hurrikan bzw. einem Taifun in diesem Fall auseinandersetzen, dem stärksten Taifun. Saola seit 1949, wie sie heißt. Südchina und Hongkong rüsten sich für Supertaifun. Saola heißt es hier. Schulbeginn verschoben, Zugverkehr gestoppt. Mit 200 Kilometer pro Stunde steuert der Supertaifun Saola auf die Küste zu. Die Furcht vor Sturm und Überschwemmung sorgt im Süden Chinas und in Hongkong für Einschränkungen. So. Ja. Hier nochmal ein kleiner Zufall mal wieder. Hat Joe Biden gerade bestätigt, dass die Brände in Lahaina, Maui, Hawaii geplant waren? Hier wird zitiert, ich habe Bob Fenn, einen der führenden Notfallmanager des Landes, seit dem Ausbruch der Brände auf Hawaii vor Ort ist, zu unserem Hauptkoordinator für Bundesreaktionen an, um unseren langfristigen Wiederbau auf Maui zu leiten. Ja, das Ganze bevor hier die Feuer ausgebrochen sind. Wie sei es, muss natürlich ebenfalls ein Zufall sein. Ja, dann blicken wir noch kurz nach Hawaii. Haben wir schon angedeuteterweise gesehen. Biden hat weniger als ein Zehntel, also weniger als 0,1% nach Maui geschickt an den Geldern, was er in die Ukraine gesendet hat. Auch das ja, erzürnt natürlich den ein oder anderen Amerikaner. Und da habe ich hier ja, direkt ja, ein bisschen Verschwörungstheorien mal wieder dabei. Ja, es ist, Erwachsene und Kinder sind lebendig verbrannt auf Hawaii, während die FEMA und die Polizei in Maui hier die ja, Fluchtrouten blockiert hat. Das Aussagen, ja, kann man selber nachprüfen und es geht noch weiter. Hier ist es 2400 Kinder werden vermisst in einem ja, Cover-up, in einer Verschwörung zwischen verschiedenen Kräften. Sei mal alles dahingestellt, das, was auf Hawaii passiert ist, ist mit Sicherheit äußerst seltsam. Und wenn man sich die Dinge der letzten Jahre so anschaut und gewisse Vergleiche zieht, dann macht es schon ein sehr, sehr klares Bild, ich sag's mal so. Nun gut, wir bleiben bei den Kindern. Hier heißt es Operation Stolen Innocence, also gestohlene Unschuld. 170 Menschen wurden in Tallahassee in einem Schlag gegen ein Kindersex-Handelsnetzwerk verhaftet. Und ja, ähnliches auch aus Deutschland mal wieder. Noch eine Kinderpornorazzia in Dresden. Über 80 Beamte durchsuchen 11 Wohnungen. Ja, wir bleiben in Deutschland, wo der Film Sound of Freedom nun bald in die Kinos kommt. Das ist der Starttermin. Und zwar noch im Jahr 2023, am 9. November. Ja, durchaus historisches Datum, gerade für die Deutschen. Haben Netflix und Amazon es abgelehnt, hier Sound of Freedom anzubieten. Das sind Gerüchte, die da gerade im Netz diskutiert werden. Und ja, der Sound of Freedom Regisseur hat nun zugegeben, dass es durchaus gefährliche Attacken auf den Film gegeben hat. Und das ist ja durchaus etwas, was sich da auch seit längerem angedeutet hat. Und ja, dann noch überraschende Meldung vom Papst. Er hat wohl für den Film Sound of Freedom gebetet. Was soll man uns das sagen soll. Ja. Damit kommen wir nochmal zurück in die USA. So Country-Musiker Kontroversen auslösen und die Charts erobern. Janis Joplin, Bob Dylan und John Lennon waren mit ihren Antikriegs- und Establishment-Protestsongs prägend für eine Generation. In Woodstock träumten langere Hippies mit Blumen in den Haaren von Revolution erfolgreich. Jetzt gibt es eine neue musikalische Protestbewegung. Wieder kommt sie aus Amerika. Dieses Mal allerdings sind die Protestsänger konservativ und ihr Medium ist das Internet. Und das ja, schmeckt natürlich nicht jedem. Und ja, Revolution erfolgreich. Weiß auch nicht, ob das tatsächlich so ist. Und ja, wo wir gerade bei den Helden sind, die da geboren werden, haben wir einen 12-jährigen Jungen, der Probleme bekommen hat, weil er die Gestern-Flagge getragen hat, als Aufnäher hinten auf seinem Schulranzen, wurde dann zitiert ins Büro der Direktorin und hat ja einen landesweiten Protest organisiert, hat sich da gefilmt und unglaubliche Unterstützung im Internet erhalten und ja, er hat tatsächlich auch nun einen Sieg über die Schule errungen. Ja, es ist ein Mittelschüler, 12 Jahre alt, ist es nun erlaubt, hier die Don't Tweet on Me, also behandle mich nicht schlecht, Flagge oder Aufnäher auf seinem Schulranzen zu behalten, nachdem seine Mutter die Schule eben beschuldigt hat, die Recht des ersten Verfassungszusatzes zu missachten. Und hier haben wir ihn, dieser Junge ist ein amerikanischer Held, heißt es hier.
If it didn't go viral, I'd probably, they'd probably suspend me.
What is your advice to the other teenagers or soon-to-be teenagers that are afraid to speak up?
I tell them to ponder this question. Would you rather have friends but live under a tyrannical system, or stand up for yourself and your right, but maybe lose a few friends? I mean, I sat at lunch alone today, which is weird. Like, my friends didn't like me. So, yeah, you will lose friends, maybe, but, however, you're standing up for your right and vouching for them. Because if no one stands up for your God-given right, then they just fade away. When I walk in the hallways, I kind of feel sad because there's kids that can wear pride pins, and, like, this school doesn't say a word. A Gadsden flag is so-called a hate symbol.
The reason that they do not want the flag is due to its origins with slavery and slavery.
Ja, diese Flagge wurde etwas falsch eingeschätzt von den Lehrern, dass eigentlich eine Flagge eines der ersten Navy-Kommandeure der Amerikaner ungefähr 100 Jahre früher, als es die Lehrerin eingeschätzt hat, aber das nur am Rande. Und ja, hier nochmal zusammengefasst, diese ganze Ironie. Keine Flaggen sind hier erlaubt in dieser Schule. Und im Hintergrund haben wir eben das übliche, ja, 2+2=5. Nun gut, ja, und dann haben wir noch eine weitere Person des öffentlichen Lebens inzwischen, die This Motherfucker Isn't Real Lady, Crazy Plane Lady, ist die verrückte Flugzeug Lady, ist zurück in der Luft nach diesem viralen Meltdown, den wir da alle erlebt haben, wo er interviewt an einem Flughafen, und der kann sich jeder anschauen. Ja, she's back, sozusagen. Wir bleiben zu Ende des Ganzen noch in den Lüften. Bericht: 16 US-Piloten für Passagiermaschinen wahrscheinlich fluguntauglich. Aus irgendeinem Grund habe ich natürlich keinerlei Verdachtsmomente. Verhaltensökonomin Nora Scheck stirbt plötzlich und unerwartet mit 43 Jahren. Todesursache natürlich unbekannt, genauso wie bei einer Fitness-Influencerin Larissa Borges, die ebenfalls plötzlich von einem doppelten Herzstillstand oder an einem doppelten Herzstillstand gestorben ist, 33 Jahre alt. Ja, wie gesagt, keinerlei Zusammenhänge. Die verborgene Krise heißt es hier. Jetzt sprechen die Opfer der mRNA-Impfungen, wenn sie noch sprechen können. Wir werden Berge versetzen, heißt es hier. Wir werden sehen, wie sich das Ganze jetzt mit dieser neuen Herbstgeschichte dann noch mischen wird. Ein weiterer Artikel der Epoch Times. Millionen Covid-Impfdosen im Anmarsch. Deutschland zur Abnahme verpflichtet. Man hat Gott sei Dank entsprechende Verträge abgeschlossen. Wird Spitzensache, wenn hier die Ideologien aufeinanderprallen. Grünes Licht für angepassten Covid-Impfstoff heißt es hier von der Europäischen Arzneimittelbehörde. Die EU-Arzneimittelbehörde hat die Zulassung eines angepassten Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer empfohlen. Formal muss die EU-Kommission noch zustimmen, aber ja, da wird es keine Probleme geben. Ja, dann haben wir noch US-Forscher, die ein natürliches Gen für Immunität gegen SARS-CoV-2 entdeckt haben. Man könnte es auch gesunden Menschenverstand nennen. Und ja, dann noch ein Wort von Donald Trump. An alle Covid-Tyrannen, die uns unsere Freiheit nehmen wollen, hört diese Worte. Wir werden uns nicht beugen. Denkt also nicht einmal daran, wir werden unsere Schulen nicht schließen, wir werden eure Lockdowns nicht akzeptieren, wir werden uns nicht an eure Maskenmandate halten, wir werden eure Impfpflicht nicht tolerieren. Sie haben die Wahl 2020 manipuliert und jetzt versuchen sie das Gleiche noch einmal zu tun, indem sie die wichtigste Wahl in der Geschichte unseres Landes, die Wahl 2024, manipulieren. Selbst wenn das bedeutet, dass sie versuchen, Covid zurückzubringen. Ja, schauen wir mal, wie es dieses Mal laufen wird. Ja, dann kommen wir langsam zum Schluss. Noch ein Wort zu Julian Assange, der immer noch 13 Jahre jetzt, glaube ich, ist es her, in Haft sitzt. Um körperlich nicht zu verfallen, marschiert Assange stundenlang in seiner Zelle. Ja, der Fall Assange zieht sich in die Länge. Nun wird auch die australische Regierung ungeduldig, die Freilassung ihres in London inhaftierten Staatsbürgers fordert. Doch die USA stellen sich stur und der Gefangene muss warten, wie es hier heißt, Ihnen weiterhin alles Gute. So, dann haben wir das Pentagon, das hier nun eine neue Webseite gebastelt hat, in dem es UFO-Fotos, Videos und Berichte präsentiert. Die NASA macht eine Sensationsentdeckung auf dem Mars, bla bla bla. Und ja, Hier noch ein Wort zum Schluss. Wir leben in einer Zeit, in der die Karten grundsätzlich neu gemischt werden. Ein Wort von Joschka Fischer, der sich ja stets als ein Visionär gezeigt hat. Und ja, zum Schluss, zum Wochenende, kann dann eigentlich von mir nur noch eins gesagt werden. Ich gebe das Schlusswort an. Ja, vorab weiter. Ja, es ist Zeit, einen Dollar-Cost-Average am Bitcoin Sparplan zu beginnen. Also hier regelmäßig einfach zu schauen, an noch das günstige Bitcoin zu kommen. Ja, die Forbes. Oder ja, die Forbes Homepage zumindest. Hat es hier zumindest in einem gewissen Grad verstanden. Ja, das soll es gewesen sein von mir. Wie gesagt, äußerst unspektakuläre Sendung mal wieder. Ich sag's immer noch, wir sind aus dem Sommerloch noch nicht ganz draußen, aber ja, Eile mit Weile. Und ja, ich denke, die meisten bewusst, wenn der Groschen erstmal fällt, beziehungsweise hier der Stein zu rollen beginnt, wie auch immer man das sehen möchte, wird es genug geben, was es zu berichten gilt. Und daher ja, schonen wir uns bis dahin ein bisschen, sammeln Kraft und ja, genießen den Rest von dem, was man hier dieses Jahr Sommer genannt hat. Und ja, bleiben entspannt und blicken positiv weiterhin in die Zukunft. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Heute ein bisschen zäh. Wie gesagt, ist halt so von Zeit zu Zeit. Ich bedanke mich für eure Unterstützung und ja, wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Der Sunny ist draußen.